Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Christina Blumrath und in der nächsten halben Stunde werden wir uns hier mit einer der ältesten Großinstitutionen dieser Welt beschäftigen, der katholischen Kirche. Manchmal könnte man fast denken, dass sich der Koloss kaum bewegt. Er wirkt dann starr und gehemmt. Bei mir im Studio begrüße ich Dr. Manfred Lütz. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie sind studierter Theologe und Philosoph. Sie sind der Leiter eines psychiatrischen Krankenhauses in Köln. Und zudem sind Sie das einzige deutsche Mitglied im päpstlichen Laienrat. Und Sie sind auch noch in der päpstlichen Akademie des Lebens. Sie haben einen Bestseller geschrieben mit dem Titel Der blockierte Riese, Psychoanalyse der katholischen Kirche. Ihr Kollege Paul Watzlaff hat gesagt, die katholische Kirche ist der ungeschickteste Selbstmörder, den man sich vorstellen kann. In 2000 Jahren ist es ihr nicht gelungen, sich umzubringen. Wie schwer ist der Fall katholische Kirche, Herr Dr. Lütz?
Ich habe mich etwas bezogen auf Paul Watzlawick. Der so neuere Methoden der Psychotherapie eingeführt hat, allerdings mehr auf Familientherapie und so etwas konzentriert. Und ich selbst bin Psychiater und war lange Zeit Leiter einer Suchtklinik. Und da haben wir mit sehr modernen Methoden der Psychotherapie ganz schwierigen Konstellationen helfen können, also in Alkoholikerfamilien zum Beispiel, wo die Leute frustriert sind, depressiv, alle versuchen den Alkoholiker zu retten, es gibt Spaltungen in der Familie, es ist alles höchst dramatisch und es kommt nichts mehr bei raus.
Was hat denn jetzt die katholische Kirche mit der Alkoholikerfamilie zu tun?
Ja, das war eben der Punkt. Wir haben in dieser Klinik mit ganz modernen Methoden solchen Familien helfen können und das ging auch vergleichsweise schnell und gut und effektvoll. Und da ich, wie Sie gesagt haben, eben auch in der katholischen Kirche engagiert bin, ist mir aufgefallen, dass in der Kirche oftmals in den westlichen Ländern ähnliche Phänomene wie in Suchtfamilien vorkommen. Also die Leute sind frustriert, die Konservativen sind frustriert, die Progressiven sind frustriert. Alle sind aber wahnsinnig bemüht und versuchen irgendwie, dass es weitergeht. Und es kommt nichts mehr bei raus. Und der Effekt ist, dass man sich dauernd im eigenen Kreis dreht und die Menschen außerhalb der Kirche, die haben Fragen nach dem Sinn des Lebens, die haben Fragen, ob es über den Tod hinaus noch irgendetwas von Bedeutung gibt. All solche Fragen haben sie und wir antworten ihnen nicht mehr, weil wir dauernd in der eigenen Suppe rühren. Und da war meine Idee, die ich dann manchmal so in Vorträgen mal so beiläufig gesagt habe, könnte man nicht Sichtweisen moderner Psychotherapie, die heutzutage ganz hilfreich sind, mal probeweise auf die Situation der katholischen Kirche anwenden. Das heißt nicht, dass die Kirche ein Patient ist oder dass die Kirche krank ist oder irgend so etwas. Das heißt nur einfach, könnte man nicht aus so Sackgassen mal rauskommen, indem man einfach mal eine andere, nützlichere, hilfreichere Perspektive ergreift. Und das habe ich versucht, in diesem Buch Der blockierte Riese darzustellen. Das hat ganz interessante Reaktionen dann ausgelöst bei Progressiven, bei Konservativen. Sicherlich auch Irritationen hervorgerufen. Ich finde, Bücher, die nicht irritieren, sind ja, die brauchen wir ja gar nicht zu schreiben. Also die Leute sollen ja mal auf neue Ideen kommen. Und das war eigentlich Anlass dieses Buches.
Und sind es die klassischen Methoden, die man jetzt anwendet? Oder gibt es ganz neue Methoden, die jetzt für den Fall katholische Kirche...
Ja, das ist eben der Punkt. In der katholischen Kirche werden immer noch so Steinzeitmethoden zum Teil verwendet, insbesondere von etwas kirchenkritischen Psychotheologen. Ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber jeder kennt die halt, die versuchen, behaupten, sie würden moderne Psychotherapie machen und dabei im Grunde veraltete, zum Beispiel psychoanalytische veraltete Methoden, die auch Psychoanalytiker heute nicht mehr anwenden, auf die katholische Kirche anwenden und dann selbst mit einer Unfehlbarkeit auftreten, das sei nun alles schlecht, was die Kirche immer schon gemacht habe und das müsste man jetzt alles anders machen und sie würden genau wissen, wo es lang geht. Diese im Grunde auch mit Wahrheitsanspruch auftretenden Theorien sind im Grunde im Sinne der heutigen Psychoanalyse oder der heutigen Psychotherapie auch nicht mehr wissenschaftlich. Man kann sagen, wissen Sie, psychotherapeutische Methoden sind mehr oder weniger hilfreiche Sichtweisen. Und ob sie wirklich hilfreich sind, das entscheidet letztlich der Patient. Nämlich, wenn es ihm anschließend besser geht, dann waren sie hilfreich. Und wenn es ihm nicht besser geht, dann waren sie nicht hilfreich. Und es gibt manche Psychotherapeuten, die so eitel sind, dass sie im Grunde, wenn die Therapie scheitert, das immer auf den Patienten schieben und sagen, der war nicht motiviert, der hat nicht richtig mitgemacht oder und so weiter. Dabei haben vor allem moderne amerikanische Psychotherapeuten die ganz radikale Auffassung, die aber ziemlich plausibel ist, dass letztlich der Erfolg der Therapie, das entscheidet der Patient und nicht der Therapeut. Wo kämen wir denn dahin? Und in der Kirche haben wir wahnsinnig viele Leute, die sich mit Psychologie beschäftigen. Aber wie gesagt, ich finde eher mit veralteten Sichtweisen, die auch noch in einer unwissenschaftlichen Weise häufig verbreitet werden. Und wenn man das mal analysiert, hat das denn geholfen? Dann muss man eigentlich sagen, es hat im Grunde die Malaise eher verstärkt. Und das ist eigentlich auch ganz plausibel, nicht wahr? Die klassische Psychoanalyse, wenn man sie eben in so einer Steinzeitart kolportiert, bedeutet ja, dass man im Grunde alles auf die frühe Kindheit zurückführt, dass man immer nach hinten guckt, dass man, der Paul Watzlawick hat das mal das Frau-Loth-Syndrom genannt, also wenn man dauernd nach hinten guckt, dann erstarrt man irgendwann, weil das Problem ist, wenn man für alle Probleme, die heute auftreten, die frühe Kindheit für zuständig hält, dann ist damit die Suggestion verbunden, naja, also die frühe Kindheit ist offensichtlich schuld dafür, dass ich jetzt in der Nase bohre oder irgend so etwas, da ich aber die frühe Kindheit ja nicht ändern kann, ist ja klar, die ist ja vorbei, wird sich das Nasebohren wahrscheinlich auch nicht ändern. Also die Suggestion, dass Symptome, die ich jetzt habe, bleiben, dass sich das nicht ändert, wird dadurch verstärkt. Und das ist sehr wenig nützlich. Das heißt, modernere Psychotherapeuten haben eingesehen, dass es Sinn macht, alles zu fördern, was dem Patienten hilft, Veränderungen herbeizuführen. Und der Patient hat ja in seinem Leben schon immer wieder Veränderungen herbeigeführt. Und der Patient hat ja schon viel geleistet. Und das ist der zweite Aspekt. Man guckt nicht immer nur mehr nach zurück, sondern man schaut heute in der Psychotherapie in die Situation hier und jetzt, in die Gegenwart und in die Zukunft. Und man schaut auf die Ressourcen. Ich meine, es ist doch langweilig, bei einem Patienten darüber zu reden, was er nicht kann. Also bei einem Alkoholiker darüber zu reden, dass er trinkt und rückfällig geworden ist und leider zu viel trinkt und das bitte sein lassen soll, ist vergleichsweise langweilig. Das weiß der Alkoholiker nämlich auch ohne den Therapeuten. Und Patienten kommen häufig auch in der Vorstellung, so ein Psychotherapeut ist vor allem an Problemen interessiert. Und die erzählen mir dann, Herr Doktor, ich trinke schon lange und jetzt bin ich wieder rückfällig geworden. Ich bin rückfällig geworden, weil ich habe das nicht richtig gemacht, bin ich in die Selbsthilfegruppe gegangen und so weiter. Alles vergleichsweise wenig interessante Dinge. Muss man auch wissen, schreiben wir auch auf, aber ist therapeutisch nicht sehr relevant. Therapeutisch ist viel interessanter, wie er den Rückfall beendet hat. Wie hat er es geschafft, hierhin zu mir zu kommen? Warum kommt er? Warum hat er sich entschlossen, aufzuhören? So, ganz spannende Fragen. Oder wann haben Sie das letzte Mal so eine Entscheidung gefällt, Ihr Leben zu ändern, wie Sie sie jetzt gefällt haben? Was sind die Motivationen für die Veränderung, für das, wie es besser geht? Also wir reden mehr über die Ressourcen. Wir sind interessiert an den Kräften der Patienten.
Wenn wir jetzt über die Ressourcen reden, was hat denn die katholische Kirche dann in ihrer Schatztruhe so zu bieten? Womit würden Sie anfangen?
Naja, sie hat eine ganze Menge zu bieten, aber ich will vielleicht doch nochmal auf diese Methoden zurück, um das nochmal etwas näher zu erläutern, weil diese psychotherapeutischen Methoden ja im Grunde ganz andere Prinzipien haben als das, was ursprünglich so Klein Fritzchen für Psychotherapie hält. Man hat in Amerika, vor allem in Kalifornien, in Palo Alto, hat Paul Watzlawick und andere eine Methode entwickelt, systemische Therapie nennt man das.
Familienaufstellung oder ist das?
Nee, das ist wieder was anderes. Also ja. Das sind Therapien, die den Kontext, in dem ein Patient sich befindet, also die Angehörigen, die Familie auch natürlich, mit einbezieht in die Sichtweise. Der Mensch ist kein isoliertes Wesen, wie die klassische Psychoanalyse das sieht, wo nur der eine Patient auf der Couch liegt und dann schläft dahinter irgendein Psychotherapeut, sondern der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und das ist im Übrigen in dem Katholischen sehr viel näher als diese isolierte Form der klassischen Psychoanalyse. Also das haben Sie mal gesehen. Und dann haben Sie eben festgestellt, dass es Sinn macht, mehr über Ressourcen und über Zukunft zu reden und nicht dauernd immer die Warum-Frage im Vordergrund zu haben. Das ist ja eine sehr deutsche Frage. Das ist die Frage des Faust. Erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkungskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten Kram, sowas. Oder Galileo Galilei, nicht wahr? Was ist die Ursache? Was ist die? Im Grunde auch ein physikalisch veraltetes Weltbild. Nicht das Weltbild des Galileo Galilei ist heute überholt. Ja, also die Warum-Frage ist in der Physik nicht mehr die entscheidende Frage im Sinne des Determinismus, dass alles Ursachen hat. Das meint manchmal noch, was weiß ich, jemand, der naiv die Illustrierte liest, dass das so sei. Aber das ist nicht der Stand der heutigen Physik. Das heißt, die Warum-Frage ist eine Frage, die auch in der Kirche immer wieder gestellt wird. Warum ist das so? Warum gehen so wenig Leute in die Kirche oder so? Erstens ist es viel interessanter, die Frage zu stellen, warum gehen noch so viele Leute in die Kirche? Weil entertainmentmäßig ist die Heilige Messe eine ziemlich langweilige Veranstaltung, immer das Gleiche jede Woche. Die Leute gehen aber hin. Warum gehen die dahin? Möglicherweise, weil sie gar nicht das Entertainment suchen. Möglicherweise, weil sie geistliche Vertiefung suchen, weil sie im Grunde die Beständigkeit des Ewigen suchen, so etwas. Und dann müssen wir mehr davon machen und nicht versuchen, jetzt sozusagen in Konkurrenz mit Thomas Gottschalk zu geraten. Das klappt sowieso nicht, weil der kann immer wieder was Neues machen und das kann der Priester gar nicht. Das heißt, Die Warum-Frage ist eine Frage, die eigentlich gerade bei schwierigen Symptomen oder bei schwierigen Problemen nicht so hilfreich ist. Man hat das mal in der Psychotherapie gemacht, und zwar ganz schlimm. Es gab in den 50er Jahren die These der sogenannten schizophrenogenen Mutter. Da hat man, Frieda Fromm-Reichmann hat das damals aufgestellt, dass ein bestimmtes Verhalten der Mutter zur Schizophrenie des Kindes führt. Das klang als eine ganz interessante wissenschaftliche Theorie, hat aber katastrophale Auswirkungen gehabt. Ich selbst habe als Psychiater in der Regel den großen Vorteil, dass Menschen zu mir kommen, die schon krank sind, die psychotisch sind, schizophren oder so etwas, und denen ich ein bisschen helfen kann. Normalerweise erleben wir Psychiater nicht, wie jemand schizophren wird. Ich habe das mal erlebt bei einem jungen Mädchen, die 18 Jahre alt war, ein vitales junges Mädchen, das schizophren wurde. Das hat für mich zu den wirklich erschütternden Erfahrungen meines Lebens gehört. Und wenn ich mir vorstelle, eine Mutter erlebt das, und mir dann vorstelle, man würde ihr das noch vorwerfen, sie sei das schuld, gehört das für mich zum Schlimmsten an seelischer Grausamkeit, was man überhaupt tun kann. Diese These hat zahllose Mutter-Selbstmorde zur Folge gehabt. Nach 10 Jahren hat die Psychoanalyse die These aufgegeben, weil sie sich nicht bestätigt hat. Die Mütter waren aber tot. Und die Vorstellung, die Mutter ist alles schuld in der Erziehung und so, die herrscht heute illustriertenweit, nach wie vor. Ich sage meinen Assistenzärzten immer wieder, gerade wenn junge Patienten aufgenommen werden, die zum ersten Mal eine Psychose erleiden, redet mit den Angehörigen, redet mit den Eltern. Sie können darauf gehen, über 90% machen sich im Stillen oder laut den Vorwurf, ich habe da irgendwas falsch gemacht, hätte ich bloß mehr Zeit für mein Kind und so. Dabei ist das Quatsch. Also eine Psychose tritt auf, wenn sie auftritt. Ja? In besten Familienverhältnissen, in schlechtesten Familienverhältnissen, sie tritt auf. Und von daher ist die Warum-Frage, kann auch eine sehr gefährliche Frage sein. Es ist auch für uns Christen oder für die christlich-jüdische Tradition eine Frage, deren Gefahr wir kennen. Im Buch Hiob, im Buch des Alten Testaments, kommt diese Frage vor. Hiob ist ja der Gerechte, der schreckliche Schicksalsschläge erleidet und so weiter. Und dann kommt...
obwohl er ein guter Mensch ist.
Obwohl er ein guter Mensch ist. Und er protestiert gegen Jahwe und er ringt mit Gott und sagt, das ist eine Frechheit sozusagen. Und dann kommen Freunde, die sagen, hör mal, du schimpfst da mit Gott, das tut man nicht. Und dann sagt Hiob, nein, ich bin gerecht und habe diese schlimmen Schicksalsschläge. Und dann sagen die Freunde möglicherweise, hast du irgendwas falsch gemacht? Und er sagt, ich habe nichts falsch, ich bin gerecht gewesen. Und dann sagen die Freunde möglicherweise, hast du unbewusst irgendetwas falsch gemacht? Also frühe Psychoanalytiker sozusagen. Und das Interessante im Buch Hiob ist am Schluss, preist Gott den Hiob ob seines durchgehaltenen Glaubens, trotz der ganzen Schicksalsschläge, und schilt diese dämlichen Freunde wegen ihrer Warum-Frage. Und jeder, der mal einen schlimmen Schicksalsschlag erlebt hat, weiß doch, das Schlimmste, was einem passieren kann, sind sogenannte gute Freunde, die einem dann auch noch sagen, dass man selbst schuld ist. Das ist die letzte Frechheit. Ja? Von daher ist diese ganze Fixierung auf Warum-Fragen, das ist eine Fixierung, die nicht dazu führt, dass Therapien erfolgreich sind. Klaus Grawe hat im Auftrag der deutschen Bundesregierung die Effizienz von Psychotherapiemethoden untersucht, Anfang der 90er Jahre, und dabei festgestellt, dass die große Psychoanalyse nur für Gesunde geeignet ist. Also da muss man schon sehr stabil sein, wenn man jetzt die ganze Zeit sich da nach hinten lehnen kann. Also wenn man jetzt viele Probleme hat und nicht weiß, wie man die Zukunft bewältigen soll, dann von einem Therapeuten aufgefordert zu werden, jetzt nochmal zu überlegen, wann man den Schnuller abgegeben hat, ist ein bisschen lästig in der Situation. Und das hat man inzwischen erkannt, auch Psychoanalytiker, das muss man mal deutlich sagen, auch Psychoanalytiker haben das erkannt, moderne Psychoanalytiker machen so einen Unsinn nicht mehr, nur im kirchlichen Kontext gibt es noch so einige Leute, die sich für selbst dafür besonders kompetent halten und damit auch viel Schaden angerichtet haben. Eugen Drewermann, muss man mal sagen, ist einer dieser Protagonisten und hat in seinem Klerikerbuch einen Fall berichtet, wo er offensichtlich einen schwer kranken, depressiven Patienten psychoanalytisch behandelt hat, obwohl er seine Ausbildung abgebrochen hat. Der ist gar nicht ausgebildet bis zum Schluss. Und diese Patientin hat sich umgebracht. Und das kann man in jedem Lehrbuch nachlesen, wenn man einen schwer depressiven Patienten, der diese Form der Depression hat, psychoanalytisch behandelt, dann kann man den in den Selbstmord behandeln. Das hat er gar nicht gemerkt, offensichtlich. Der ist da ganz naiv mit umgegangen und sagt dann, naja, das sei irgendwie die Mutterbeziehung schuld gewesen oder irgend so etwas. Und da wird es eben gefährlich. Ich will gar nicht sagen, dass nicht jeder Psychotherapeut mal Fehler macht. Das will ich Eugen Drewermann gar nicht vorwerfen. Aber wenn man mit diesem Absolutheitsanspruch auftritt, nur ich weiß das, ich weiß genau, wo es lang geht, dann erkennt man die eigenen Fehler nicht mehr. Und dann wird es einfach gefährlich und dann wird man zum Guru und das hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Dann wird man zum offenbarenden Wahrheitslehrer. Also ich glaube, wir könnten in der Kirche von diesen modernen Sichtweisen, und das war so ein bisschen Anlass des Buches, von diesen modernen Sichtweisen der Psychotherapie sehr viel lernen. Paul Watzlawick habe ich genannt. Es gibt einen ganz modernen Psychotherapeuten hier in den Vereinigten Staaten, in Milwaukee, Steve DeShazer. Die haben alle mit Christentum gar nicht viel zu tun, muss man dazu sagen. Ja? Aber gerade die katholische Auffassung ist ja, wir nehmen die Wissenschaft ernst. Wir brauchen nicht unbedingt katholische Therapeuten. Wir brauchen Therapeuten, die den Glauben ihrer Patienten respektieren und nicht manipulieren. Das ist sehr wichtig. Aber im Übrigen, wenn jemand einen Waschzwang hat, dann braucht er einen guten Therapeuten, dass der Waschzwang möglichst schnell weggeht. Kurzzeittherapie, ja? Also möglichst schnell. Und Therapeuten haben eben festgestellt, dass Steve DeShazer hat das festgestellt, dass die Lösung, um die es uns ja geht bei einer Psychotherapie, mit dem Problem gar nichts zu tun hat, was eigentlich ein erstaunliches Ergebnis ist, aber wenn man mal nachdenkt, natürlich naheliegend ist. Wenn jemand Probleme hat, die sind ja mehr Zufall. Also er hat plötzlich Krach mit seinem Arbeitgeber oder es gibt ein Erdbeben, also man kann für das Problem nichts. Aber womit er die Lösung findet, das hängt mit seinen spezifischen Fähigkeiten zusammen. Der DeShazer hat also untersucht, wie war die Problemlage bei meinen Patienten über 20 Jahre am Anfang und wie war nachher die Lösung. Und dann hat er gefragt, hat die Lösung mit dem Problem irgendeine Korrelation? Null. Hat gar nichts miteinander zu tun. Weil die Lösung korreliert mit den Fähigkeiten von jemandem. Also wenn jemand sich zum Beispiel gut entspannen kann, wenn er Mozart hört, dann kann er mit dieser Methode, sag ich mal, Berufsstress gegebenenfalls bewältigen, aber auch Ehestress und sonstige Situationen. Das ist seine Methode. Jemand anders wird bei Mozart wahnsinnig. Also jeder hat seine spezifischen Fähigkeiten. Und den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf diese Fähigkeiten zu legen, das ist Sinn dieser ressourcenorientierten, wie man das nennt, ressourcenorientierten modernen Psychotherapiemethoden. Und da finde ich, wir müssten als Christen, als Katholiken vor allem, ressourcenorientierter von der Kirche reden. Ich habe gute Bekannte im konservativen Lager der katholischen Kirche und gute Bekannte im progressiven Lager der katholischen Kirche und muss leider feststellen, die psychologische Atmosphäre, also die sind in inhaltlichen Fragen ganz unterschiedlicher Meinung, aber die psychologische Atmosphäre ist völlig identisch. Es wird nur noch geklagt und gejammert. Nun sagt zwar die Psychologie, Jammern macht gesellig, also wenn man so gemeinsam zusammensitzt und klagt über jemanden, der gerade nicht im Raum ist, das stabilisiert die Gruppe, Stimmung steigt, der Alkoholspiegel steigt und so weiter. Aber man kann es eben auch mit Geselligkeit übertreiben und mir scheint, dass es in der katholischen Kirche damit übertrieben wird. Und und interessant ist, dass nicht nur die psychologische Atmosphäre identisch ist, sondern auch die Ursache der Krise bei Konservativen und Progressiven ist formal identisch. Ursache der Krise, so sagen die Konservativen und so sagen die Progressiven, völlig unisono, ist die andere Fraktion. Es sind die anderen. Ja, und das sind Konstellationen, wie wir sie in Alkoholikerfamilien kennen, wo man dann im Grunde sich selbst für hilflos erklärt. Nicht, wenn die anderen sich nicht mal ändern, da kann man ja nichts machen. Mhm. Und deswegen war mein Anliegen bei dem Buch, in diese Atmosphäre des Stillstands hinein und in diese Sackgassen hinein, mal dazu aufzufordern, ressourcenorientiert von der Kirche zu reden, von mir aus sogar von der jeweils anderen Fraktion. Denn,
also sprich, das, was die Kirche an Kräften zu bieten hat, ja, zu untersuchen, ruhig dann auch in die Vergangenheit zu schauen, weil das ist ja positiv, ja, davon zu lernen. Was ist denn jetzt der Mozart für die katholische Kirche?
Der Mozart für die katholische Kirche, in der Kirchengeschichte, also sagen wir, wenn man das jetzt mal so übersetzt, was ist eigentlich das Geheimnis der katholischen Kirche? Wie ist es einer Institution von immerhin 1 Milliarde Mitglieder gelungen, 2000 Jahre nicht dauernd auseinanderzubrechen? Das ist ja eine interessante Frage. Die Leute fragen sich, warum ist es zur Reformation gekommen? Naja gut, also dass man in 2000 Jahren mal unterschiedlicher Meinung ist bei so einem Riesenladen, ist nicht so besonders auffällig. Und im evangelischen Bereich sind ja dauernd immer wieder neue Gruppen entstanden. Das Interessante an der katholischen Kirche ist, warum das eben nicht dauernd passiert ist. Das Interessante ist, warum ist nur einmal diese abendländische Kirchenspaltung passiert? Es hat immer noch mal so kleine Abspaltungen gegeben, die sind aber, haben sich meist verlaufen. Und da muss man ja heute auch mal ein bisschen gelassener sein, weil Leute denken, ah, da sind wieder irgendwelche Grüppchen. Ich finde, darüber zu klagen, dass es da extreme, progressive, was weiß ich, zu extreme, konservative, irgendwas gibt, das bringt überhaupt nichts. Dasjenige, was spirituell, geistlich nicht getragen ist, geht von selbst drauf. Also das geht von selbst ein. Sich darüber, es lohnt eigentlich gar nicht die Zeit, sich dauernd damit zu beschäftigen. Und das Geheimnis der katholischen Kirche, glaube ich, ist die Einheit in Vielfalt. Das heißt, in der katholischen Kirche darf man mehr oder weniger jeder Meinung sein. Fast. Aber sobald man sagt, nur ich habe Recht, nur ich habe Recht und nur ich bin es oder nur das ist so und alle anderen haben Unrecht, dann wird man ausgeschlossen. Das war das Problem im Grunde in der Reformation, dass es von der katholischen Kirche zumindest so wahrgenommen worden ist, dass Luther sola gratia, sola scriptura, also da solche absoluten Setzungen machte und dagegen hat man sich zur Wehr gesetzt, bei vielen Dingen, die man dann noch differenzierter zu sagen muss natürlich. Sobald heute Eugen Drewermann sagt, nur die Psychoanalyse kann das Ganze lösen, so schreibt er immer wieder, ich habe mit ihm darüber auch diskutiert, das halte ich für unwissenschaftlich, dann sagt die Kirche, also wer sowas behauptet, das ist keine katholische Behauptung. Und das ist eigentlich die Weisheit der Kirche, dass sie die Leute nicht zwingt auf einen Weg dauernd. Das ist ja eine falsche Auffassung von Leuten außerhalb der Kirche, dass die dauernd denken, alle Katholiken denken ganz genau das Gleiche. Zum Beispiel, dass es verschiedene Orden gibt in der katholischen Kirche, ist eigentlich psychologisch gar nicht möglich. Also, dass es in einer Religionsgemeinschaft verschiedene Orden gibt, ist psychologisch nicht möglich, weil die Ordensentscheidung ist eine so radikale Entscheidung, auf Frau und Kinder zu verzichten und ganz radikal als Franziskaner zum Beispiel der Regel, der Armutsregel des heiligen Franziskus zu folgen. Das ist eine so radikale Entscheidung, dass neben einer solchen Entscheidung noch eine andere radikale Entscheidung zu tolerieren psychologisch kaum möglich ist. Aber in der katholischen Kirche ist das so. Da gibt es einen Franziskaner, der hat so eine Lebensentscheidung gefällt. Und 50 Kilometer weiter lebt ein Prämonstratenser in einer österreichischen Prämonstratenserabtei. Der hat auch auf Familie und Kinder verzichtet, aber der lebt in besten Verhältnissen, nicht in Armut. Der lebt in einem großen Stift, der hat eine eigene Brauerei, eine eigene Barockbibliothek, also tolle Verhältnisse. Ist trotzdem überzeugend, ist ein hoher, großer Theologe, der Franziskaner hat gar nicht viel studiert vielleicht. Und dient der Kirche auf seine Weise spezifisch. Sobald der Franziskaner mit seiner radikalen Armut auch nur denkt, der viel reichere Prämonstratenser ist eine schlechtere Form von Katholik als er, der Franziskaner. Und die Gefahr besteht ja doch, ne, dass jemand sagt, also ich bin jetzt Franziskaner und im Grunde der wahre Jakob Franziskus. Alles andere kann man vergessen. Das ist sehr menschlich. Und das ist dem katholischen Franziskaner verboten. Er muss ertragen, dass der Prämonstratenser genau das gleiche Recht hat wie er. Und ob er persönlich, der Franziskaner, Bruder, was weiß ich, Antonius, der bessere ist als der andere, das entscheidet der liebe Gott, das kann er selbst gar nicht entscheiden, am jüngsten Tag irgendwann mal. Das heißt, die katholische Auffassung ist, man muss es ertragen, dass es Menschen anderer Auffassung in der gleichen Kirche gibt. Und ob das dann noch katholisch ist, das entscheidet nicht unbedingt jeder einzelne Katholik, das finde ich auch sehr, sehr zeitsparend. Das entscheidet der Papst oder der zuständige Ortsbischof. Von daher ist die dauernde Beschäftigung von progressiven Katholiken damit, konservative Katholiken zu beschimpfen, zu sagen, ihr seid Fundamentalisten und wie diese ganzen, das sind ja üble Beschimpfungen, alle heißen, das ist völlig überflüssig. Und auch wenn konservative Katholiken dauernd gucken, wer nicht mehr richtig katholisch ist, auch das ist nicht unbedingt deren Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe des Bischofs und des Papstes. Das ist eine schwierige Aufgabe, deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne Laie. Aber wenn man sich dauernd damit beschäftigt, zu gucken, da ist richtig, da ist falsch, und nicht sich damit beschäftigt, anderen Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Das ist unsere Aufgabe. Ja?
Das heißt also, der Patient ist eigentlich gar kein Patient. Der braucht gar keine Psychoanalyse. Und er ist viel positiver, also er ist eigentlich ganz modern. Er bietet den Menschen das, was sie haben wollen, nämlich Toleranz, Meinungsvielfalt. Vielleicht muss man das alles nur so ein bisschen richtig einordnen.
Erstens muss man es ein bisschen anders formulieren. Toleranz ist immer so ein Begriff, der heutzutage ja vielfach missbraucht wird. Ja. Nicht? Also wenn die Leute sagen, Toleranz ist, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das ist in der katholischen Kirche in der Tat nicht so. Es gibt bestimmte Wahrheiten, die Kirche kostbar eigentlich über die Jahrhunderte trägt. und wo sie immer wieder darauf achtet, dass sobald jemand meint, die könnte man jetzt einfach relativieren und er sei nun derjenige, der jetzt endlich mal sagt, die ganze 2000-jährige Kirchengeschichte können Sie vergessen, ich habe recht und ich sage, wie es weitergeht. Diese Leute im Grunde auszuschließen und auf den großen Strom des Glaubens durch die Jahrhunderte zu gucken, das ist eigentlich katholisch.
Aber was Sie sagen können, sie ist eben nicht so starr und eng. Und wenn Sie von blockierten Riesen reden, ist das eher eine Provokation. Und ob das tatsächlich so ist, das wollen wir uns in der nächsten Sendung anschauen. Dann geht es nämlich darum, die Kräfte, die Ressourcen der katholischen Kirche mal kräftig zu untersuchen. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Tschüss.